So, da sind wir in der ersten Ausgabe von In Memoriam aus diesem Jahr und natürlich der ersten Ausgabe beim Champion Talk. Denn leider ist Bushwhacker Butch oder auch Robert Butch Miller am 2.4.2023 von uns gegangen, im Alter von ja, 78 Jahren, glaube ich. Und ja, wir wollen einmal kurz über ihn sprechen. Wir haben ja gesagt, wir machen das jetzt außerhalb der normalen Champion Talk-Ausgaben, dass es sozusagen extra Ausgaben gibt, um dem Ganzen auch ein bisschen gerechter zu werden. Und ja, ich habe heute mit dabei den Ken, den Thorsten und den Jens. Und wir werden darüber sprechen, ja, was die Bushwhackers so für uns ein Stück weit waren. Das ist also keine Ausgabe wie bei Evolution etc., dass wir jetzt die gesamte Karriere durchgehen, sondern eher die Erinnerungen, die wir mit ihm verbinden. Ja, wer von euch möchte anfangen und kann was sagen?
Ja, soll ich mal was sagen? Also ich meine, Bushwhacker ist natürlich so eine Sache. Ich glaube, wir haben ja alle so in den 90er angefangen, Wrestling zu schauen. Und da war das natürlich ein Tag-Team, was durchaus ja, Beachtung gefunden hat. Ne? Man hatte diese zwei lustigen Leute, die auch immer noch diese lustige Armbewegung gemacht haben, hoch und runter, sind in den Ring gekommen. Irgendwie viel gerissen haben sie nie was. Das war mir als Kind aber eigentlich total egal. Weil das war irgendwie lustig. Die haben Zuschauerreaktionen gezogen, die zwei. Die waren halt irgendwie immer da und immer für den Lacher gut. Im Nachhinein würde ich es jetzt auch wrestlerisch nicht als das Superteam beschreiben. Ja, aber ich glaube, sie konnten viel Charisma. Hat man schon gemerkt. Die hatten Ausstrahlung gehabt, die Jungs, und konnten wirklich gut mit dem Publikum agieren. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass sie halt so Fanlieblinge halt sind und auch waren. Und ja, dass sie teilweise schlecht gebuckt worden sind, ist mir halt früher überhaupt nicht aufgefallen, in Anführungsstrichen. Da kann man heute natürlich anders drauf schauen. Wo die beiden jetzt den Ursprung haben und so, das wirst du uns wahrscheinlich gleich sagen, Gordon, ja.
Ja, das sehen
Wo
wir ja
die
hier.
genau.
Genau, also ja, ursprünglich natürlich aus Neuseeland gekommen und haben dann eine Menge gemacht. Und hier sind jetzt ein paar Bilder aus der NWA, als sie noch die Sheepherders waren. Da waren sie ja schon ziemliche Hardcore-Wrestler und auch Brawler, die damals absolut ernst zu nehmen waren, weil sie eben auch solche Sachen wie bei Pay-per-view-Matches Gabeln eingesetzt haben oder sonst irgendwie was. Also das, was man bei AEW jetzt jede Woche sieht, haben die dann halt bei besonderen Pay-per-views gemacht. Und ja, erkennt ihr den Mann im Hintergrund hier von der NWA, hinter den beiden?
Oha, 80er
Ja,
Frisur.
Hair Crime. Erkennt ihn jemand? Ihr kennt ihn alle.
Ja, er kommt mir auch
Ja.
bekannt vor, aber ich kann ihn momentan überhaupt nicht einsortieren.
Mir sagt das Gesicht auch was.
Es ist John Laurinaitis.
Oh nee, da höre ich nicht noch rum.
Oh Gott, ja.
Nein, ein junger Johnny Ace hier, der tatsächlich der Fahnenschwenker für die beiden war bei NWA. Es ist kein Witz. Ja, und hier sehen wir sie dann nochmal in ihrem roten Sheepherder-Outfit. Ja, und Vince McMahon hat sie dann übernommen und genau das, was Thorsten uns dann ja gerade erzählt hat, ne, so wie wir sie wahrscheinlich alle kennengelernt haben, als die Bushwhackers in der WWF und da dann eben das Comedy-Team. Ja, Ken, was verbindest du mit den beiden?
Ja, auch wie Thorsten, das ist einfach ein Comedy-Team. Mir ist das einfach unheimlich gut beim Publikum und angekommen ist und eine unglaubliche positive und angenehme Ausstrahlung hatten. Die waren einfach witzig und haben einfach Spaß gemacht. Ich habe auch immer so gesehen, von wegen, also immer wenn die beiden unterwegs waren, war für mich Butch halt immer so der Straight-Typ von den beiden. Ne, so ein bisschen wie die Stooges.
Ja.
Die so ein bisschen, ne, wo du einen an den einen abgedrehten hast und den einen, der auch abgedreht ist, aber so ein bisschen der runtergekommene Typ ist. Das war immer so das Ding. Und eben das eine, was ich eben immer irgendwie im Kopf habe, ist leider nicht Butch, sondern Luke beim Royal Rumble, wie er quasi durch den Ring marschiert und gleich wieder
Mit
raus.
Earthquake, ne? Glaube ich.
Ich glaube, Earthquake, ja. Aber das Ding habe ich eigentlich immer im Kopf, wenn ich an die
Ja.
Bushwhackers denke.
Ja.
Dieses Ding, komischerweise, das kann ich nie ganz vergessen.
Hast du recht. Also das vergisst man nicht, aber.
Aber ganz ehrlich, es war auch, wie sie mit dem Publikum agiert haben, was sie da gemacht haben, unglaublich. Und hätte ich damals gewusst, wo die herkommen aus diesem Hardcore-Bereich und sowas, hätte ich auch gedacht, alter Schwede.
Ja, es muss
Nicht gerade den.
tatsächlich, ganz kurz, es muss tatsächlich für Leute, die ja damals in den USA NWA geguckt haben, muss es wirklich vollkommen merkwürdig gewesen sein, ne? Weil du hast die beiden Typen vielleicht sogar mal live gesehen und die haben da irgendwie geblutet wie die Mastsäue und dann auf einmal siehst du die Jungs dann da, dann denkst du doch auch so, hä?
ja, du war also die Szene vom Royal Rumble gerade. Das Lustige ist, man feiert die Szene heute noch einfach als gut. Wenn das jetzt vor 2 Jahren irgendwie passiert hätte, hätten wir wahrscheinlich gesagt, oh, was Scheiß. Ja, so ein Comedy-Kram. Aber das war einfach. Es war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dem Publikum, das war denen auch alles scheißegal. Die haben einfach weitergefeiert. Und das sind halt die Bushwhackers, auch der Finisher, ja, mit diesem Rambock. Eigentlich totaler Quatsch, ja. Aber hey, das hat einfach zu den Jungs gepasst. Und ich würde ja gerne mal wissen, wer das Gimmick sich von denen einfallen lassen hat. Ob die das selber waren oder ob, keine Ahnung, irgendein Manager gesagt hat, wir machen euch mal hier die Kiwis in Anführungsstrichen und die Jungs und wer diese Armbewegung, also wer sich das hat einfallen lassen, ist eigentlich schon eine coole Sache gewesen. War das Vince vielleicht?
Ich glaube tatsächlich ja. Ich
Ja.
meine, es war tatsächlich so, dass Vince die Jungs genommen hat und er das ja auch ganz gerne mal so gemacht hat, Leute wirklich nochmal umzukrempeln. Und die beiden Jungs haben es halt angenommen, ne? Die haben dann auch gesagt, ja, hier kriegen wir halt gutes Geld. Scheiß drauf, dann sind wir halt die Kinderlieblinge.
Ja, vor allem, was heißt Scheiß drauf, ne? Also wenn die in den Ring gekommen sind, ihre Armbinde machen und sehen, das ganze Publikum macht den Kram mit, da haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, das ist ja mega geil. Ja,
Naja,
natürlich machen wir den Kram, ne?
ja,
Das
sicher. Also,
unterwegs.
ich meine, es kommt natürlich aus der Ecke, deswegen sagte ich Scheiß drauf, weil es natürlich immer Leute gab, die wie so ein Bruno Sammartino oder so, ne, die das Wrestling halt immer super ernst und sehr verbissen gesehen haben und so und die sich für sowas eben nicht hergegeben haben und die dann eben gesagt haben: Nee, das will ich nicht so. Und es gibt eben, die Jungs waren ja eben aus einer Ecke gekommen, wo man sie ja wirklich ernst genommen hat und auch als Gefahr wahrgenommen hat. Und es gibt natürlich Leute, die sich selbst super ernst nehmen in dem Business. Und die haben sich halt gedacht, nö, wir machen den Cartoon-Kram von WWE mit, WWF damals, scheiß drauf. Und das ist es halt, ne? Und wie du richtig sagst, das Publikum macht's mit.
Ja, ich würde gerne mal nochmal.
Ja, ich denke, das hat auch bei denen dadurch gewirkt, weil sie halt viel mit dem Publikum direkt interagiert haben. Ne, sie haben ja ins Publikum gegriffen, die Leute umarmt, die Leute
Ja,
abgeleckt.
genau.
Muss man sich heutzutage auch nochmal vorstellen. Aber dieses Ding war eben, ne, dass sie wirklich mit dem Publikum interagiert haben. Das hat dann eine ganz gewisse Bande einfach dargestellt. Und das hat das Publikum natürlich mitgenommen. Ne, da war ich viel mehr dabei.
Ich würde gerne nochmal Jens die Bühne geben. Irgendwie haben wir dich vielleicht hier überredet.
Nein, nicht überredet. Aber ich wollte euch auch nicht dazwischen gehen.
Das meine ich.
Ja, Mensch, die Bushwhackers. Auch jede Menge tolle Erinnerungen. Und man weiß da auch gar nicht, wo man anfangen soll. Und natürlich bei mir auch WWF. Und eigentlich ausschließlich WWF. So, was davor gewesen ist, was danach gewesen ist. Danach ist ja, glaube ich, nicht mehr wirklich viel gewesen. Ich meine, die beiden waren auch schon Ende 40. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Das war ja schon so ein bisschen der Abgesang auch irgendwo. Und dass die beiden da nochmal gut Kohle verdient haben in der WWF, zumindest hoffe ich das mal, ja, das sei ihnen gegönnt gewesen.
Absolut. Ich mache mal ein Bild, wodurch Jens und ich sie auch besonders kennengelernt haben.
Ja, auf jeden Fall. Da wollte ich tatsächlich sogar auch noch drauf
Ja, dann bitte.
ansprechen. Das ist natürlich das, was sie hatten. Nicht nur dieses Ablenken, halt eben diese Armbewegung, dieses Trademark. Das ist so, was, das die Leute nachmachen konnten. Ich meine, das ist so einfach irgendwie. Ja, das, ich meine, die Leute haben sich zwar nicht gegenseitig abgelegt, wollen wir zumindest nicht hoffen, aber nichtsdestotrotz, so diese Armbewegung, das ist etwas, das du sofort mit den Bushwhackers verbindest. Genauso wie das Rope-Schütteln vom Ultimate Warrior oder If you smell what the rock is cooking und sowas. Das sind so Sachen, wo du ganz genau weißt, das kommt daher und das gehört auch dahin. Und die Figuren, die waren natürlich, ja, richtig cool. Also ganz ehrlich. Ach, guck mal, ich wusste gar nicht, dass sie sogar noch
Einzelkarte. Ja, das war dann die zweite, das war die zweite Wave, da habe ich jetzt auch nur Butch genommen. Da haben sie ganz, ganz großartig einfach mal die Köpfe und die Körper getauscht. Ui.
Oh Gott.
Ja.
Ui.
Zugeben, ja. Die Bushwhackers hatte ich auch, weil die waren nämlich im Angebot mal bei uns im Schenker in Bruchköbel, ja, wer sich das kennt. Da gab es die, glaube ich, mal für einen Zehner. Das war schon echt günstig, glaube ich, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, was die Preise waren. Also habe ich beide gekauft.
War das die Doppelpackung oder die Einzelpackung?
Nee, es war die Doppelpackung.
Das war wirklich günstig.
Da habe ich die auch gekauft und ich hatte dann den Ring und noch so 10 andere Heinis. Und ja, Butch hat auch bei mir mal einen Champion-Titel gehalten, war aber auch einer der ersten Figuren, der sich so richtig den Arm gebrochen hatte. Ja? Der war hart, der wurde stark benutzt bei mir, ja.
Ja. War aber schwierig, wenn man damit spielen wollte, das war nicht so ganz einfach, weil diese Armbewegung natürlich sehr ikonisch, aber fürs Spielen war das ein bisschen...
Den Titel gewonnen bei mir gegen, ich weiß, was jetzt, ich glaube, Marty Jannetty war das. Der hatte so ein Runterdrück und dann ist er so gesprungen, glaube ich, ne? War das sein Gordon oder war das Sean?
Ja.
Das war Sean. Bei den Rockers? Ja, genau.
Bei Marty konntest du den Arm aufziehen ist er gesprungen.
Ja, nee, dann war es Sean. Der wollte einen Big Splash vom Ring machen. Den Ring hatte ich ja auch, ging daneben und da wurde er gecovert und dann hatte Butch den Titel. Das war echt mal eine Storyline.
Ja.
Guck mal, siehst du, er hat den Titel gehalten.
Wie man hier sehen kann an dem Bild, ne, da gab es dann auch die bekannten Cappies der beiden noch mit dazu. Das war das Besondere an den neuen Figuren, dass dann da die Cappies noch mit dazu kamen. Ja, und dann gab es natürlich auch noch die Sammelkarten, ne? wo sie es natürlich auch drauf geschafft hatten. Das war aus ihrem 95er-Run.
Mhm.
Ja, da kamen sie dann nochmal wieder.
Wie lang waren die? Ich glaube, 88 bis 96 war ihr Ding.
Ja, sie hatten ja immer mal wieder Pausen. Ne? Sie waren dann ja auch in Independence und so. Und sie waren, glaube ich, auch mal in diesem Austausch mit der USWA, der Liga da von Jeff Jarrett und Jerry Lawler. Und, da haben sie, glaube ich, auch noch ein bisschen was gemacht. Aber ja, der 95er-Run war natürlich schon ein bisschen schwieriger, ne? Wo sie da mit dem Känguru dann rumgelaufen sind und so. In dem Känguru-Kostüm steckte übrigens der Brooklyn Brawler. Der war sich ja immer für nichts zu schade.
Ja. Ich habe sogar, glaube ich, Butch live gesehen bei der European Rampage Tour. Da war ich ja gewesen.
Ja.
Da war er aber alleine. Da waren sie nicht als Tag-Team, meine ich.
Okay.
Ich habe leider das Buch verkauft, also dieses Programmheft oder sowas. Ja, das habe ich war nutzlos hier. Und ich habe 50 Euro für beide bekommen. War noch ein Autogramm vom Genius drin in dem anderen.
Nein! Ein Original oder war das abgedruckt?
Nö, ein Original. Der ist draußen rumgelaufen.
Ja, Alter.
Raus hier.
So, da muss Thorsten jetzt entfernen.
Warum?
Geht ja.
Geld oder was? Ja? Das war lustig. Da standen alle um den rum. Und meine Mutter nur so, jeder muss irgendwie bekannt sein. Ja. Guck ich mal in mein Buch. Ach, das ist ja der da, ja. Dann hat er da unterschrieben. Ja, natürlich ist das jetzt eine Menge wert, aber Macho Man hätte auch unterschreiben können, habe ich nicht gesehen. Aber jetzt geht es ja auch um die Bushwhackers und kann man vielleicht mal Gorn fragen, kann man sagen, was war denn das Match von den beiden, wo mit dem höchsten Standing vielleicht?
Keins.
Keins, ja.
Ja, hat er recht.
So. Also, ganz ehrlich, bei den Sheepherders ist das was anderes, ja. Da würde ich es natürlich anders sehen. Da die meisten Leute sie aber nur als die Bushwhackers kennen, ganz ehrlich, ist es vollkommen egal. Ist es egal, ob sie gegen hier die Fabulous Rougeau Brothers angetreten sind oder gegen am Schluss den Die Heavenly Bodies. Es ist vollkommen irrelevant, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Battering Ram, es ist albern und es ist Comedy und es ist eigentlich immer dasselbe. So, du hast grundlegend immer dasselbe Match. Es ist immer, jemand beißt einem in den Hintern, er tritt jemandem auf den Fuß und irgendwann gibt es den Battering Ram.
Mir ist nämlich aufgefallen, so im Nachhinein, dass ich die Jungs häufig bei Primetime Wrestling gesehen habe, wo sie halt einfach irgendwelche Jobber verkauft haben. Ne?
Natürlich.
Das war halt so der Klassiker. Deswegen habe ich mir gerade so gedacht, gegen welches großes Team sind die quasi mal angetreten und haben natürlich auch verloren.
Brothers.
Wollte ich gerade sagen, bestimmt mal die Beverly Brothers, ne?
Ja.
Gegen die haben die auch mal gewonnen.
Die haben gewonnen, die haben verloren. Beverly Brothers war doch auch Beverly Brothers und der Genius gegen die beiden und wie hieß er noch? Jens? Der Manager von den Bushwackers kurze Zeit, da dieser Stand-Up-Comedian.
Mit der Hornbrille, genau. Der Typ, ne?
Ja.
Boah, das kann ich dir gerade...
Oh Gott, ich komme gleich drauf. Jameson. Also Jameson und die Bushwackers gegen Beverly Brothers und Genius, das war zum Beispiel auch dann sowas, ne? Da war der Genius dann natürlich auch der, das war alles Comedy-Act, die ganze Zeit.
Ja, klar.
Ne? Und da ist es dann auch am Schluss so, da kriegt dann der Genius halt ein paar auf die Ommel, weil er eben auch der Job-Guy war, auch für die Beverlys, und dann wird er halt gepinnt und das war's dann. Ja, und die Bushwackers haben es dann natürlich noch geschafft in die Hall of Fame.
Zu Recht.
Ja, vor 8 Jahren.
Ja, genau.
Die alte Hall of Fame.
Ja, gute. Die nicht im Ring stattfand, ja.
Ja.
Fand es auch besser.
Wer hat da die Einführung gemacht nochmal? Weißt du das noch?
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ich guck mal nach.
Dann. Ja, ja.
Ach, wie ich die beiden kenne, haben sie sich wahrscheinlich gegenseitig eingeführt.
klingt gerade falsch.
John Tenta oder so.
Tenta, der war ja da schon tot.
Ja, kann nicht sein, habe ich mir auch gerade gedacht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Muss ja irgendjemand gewesen sein, der irgendeinen Bezug dazu hatte, zu denen.
Ach ja, stimmt, sie waren ja mal die Cousins der Dudley Boys. Das hatten sie mal in der ECW so gemacht. Irgendwie, da haben sie dann sogar die Brillen der Dudleys getragen.
Ja, es ist halt interessant.
Ja, denen wird man ja auch die Dudleys abnehmen.
Ja.
Nicht viel gerissen, das Team, aber jeder kennt sie halt. Und das ist trotzdem der Beleg dafür, dass da einiges
richtig ist. Wo sie zu WWE gekommen sind, ist das auch mehr, muss dir vorstellen, die waren ja hardcore als die.
Ja, natürlich.
Und die waren schon 40, in Mitte 40, als sie zur WWE sind. Das war für die einfach ein Runterkommen und gut Kohle machen, ohne großartig weiter die Gesundheit so extrem aufs Spiel zu setzen.
Ja, Edeljobbers halt. Also die haben ja wirklich.
Also dafür. Und wenn man dazu dann halt noch halt eben richtig gefeiertes Tag-Team ist, das von den Fans gefeiert wird, kann man nichts falsch machen. Das ist gut. Dann ist man halt nur ein Gag-Team. Naja, aber egal. Und
vor allen Dingen damals waren Titel halt auch noch was anderes. Ne? Die waren einfach, die hatten eine ganz andere Wertigkeit. Wir hatten unglaublich viele Leute in der WWF, die jeder heutzutage kennt und die trotzdem keinen großen Titel gehalten haben. Ich meine, auch ein Jake the Snake Roberts oder so hatte keinen Titel.
Mhm.
So, den kennt auch jeder. Ja, und hier sehen wir sie nochmal mit ihrem damaligen Fahnenschwenker John Laurinaitis, der sie natürlich auch in die Hall of Fame eingeführt hat.
Ja, klar, macht Sinn.
Überleg mal, wer damals dabei war. Ich meine, Lex Luger hat nicht einen einzigen WWF-Titel gehalten. Keinen einzigen. Er hat zwar einen Rumble gewonnen, aber sonst war da nichts. Er hatte Titelkämpfe, natürlich, gegen Yokozuna und so weiter, das wissen wir ja alles, aber
aber du musst auch bedenken, es gab nur zwei Titel, die gut gebuckt waren, und der Tag-Team-Titel, der war halt hauptsächlich den Teams belassen und nicht halt so zwei Leuten, die mal schnell zusammen wresteln. Ja, das ist dann halt schon ein Unterschied.
Mhm.
Ja. Da kann dann theoretisch nicht jeder den Gürtel haben, wenn du halt auch mal einer Person, stell mal vor, das wäre jetzt zur Reigns-Zeit, ne, mit 1000 Tagen Champion, dann würde ja gar keiner Champion gewesen sein. Und so Dinger mit einem Jahr gab es ja früher auch schon mal.
Genau.
Aber gut, ja. Wie gesagt, das wäre, glaube ich, heute würde man da eher drauf gucken, so wie der hatte keinen Titel, der ist ja total unbekannt. Wir haben ja schon festgestellt, dass es viele große Namen gibt, eigentlich im WWF-Universum, im alten Universum, die keine Titel hatten, aber jeder kennt. Ne?
Ja, aber ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, das war sogar ein bisschen nervig. Ah, jeder muss mal irgendwo einen Titel haben, der hat das verdient. Und ja, gut, aber überlegt mal, wer in der WWF damals tatsächlich, wie Gordon schon sagte, keinen Titel gehalten hat. Auch der Big Boss Man hat es ja erst ganz, ganz spät und war trotzdem ein Kultcharakter. Rowdy Roddy Piper hat lange keinen Titel gehalten, war Intercontinental Champion 92. Ja,
aber auch nur für eine Tasse Kaffee. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Ja, ist doch so.
Und Tag Team Champion war er ja später mit Flair. Aber ja, das sind so Leute, die auch ohne sowas dann overgegangen sind. Ja.
Ja, wenn du als Charakter wirklich gut rüberkommst, dann brauchst du auch den Titel eigentlich nicht. Oder damals war es halt so, wenn dein Charakter super over war, dann war es immer so, können wir ihn auf den Titel gehen lassen oder nicht? Und das etliche haben das halt nicht gemacht.
Hat das Storylines, wo der Titel komplett egal war. Ne? Ich sage ja nur Rick Martell gegen Jake the Snake. Das siehst du, wie das Publikum einfach abgeht. Und der Titel ganz weit in der Ferne. Hat keinen interessiert. Ich meine, gut, da hat man vielleicht auch halt die Schlange von Jake the Snake halt immer gehabt im Ring, die halt irgendwas gemacht hat oder mal einen Macho Man gebissen. Ne? Sowas siehst du halt heute auch nicht mehr.
Ja. Na gut, da hatte man ja vorgesorgt. Aber man kann, glaube ich, sagen, früher machten die Leute die Titel, heute eher umgedreht.
Ja, das ist schon so. Absolut.
Ja, das war's dann.
Ja, also vielleicht noch als Match kann ich nochmal empfehlen, die Bushwhackers gegen Bad Company. Das war nicht schlecht, tatsächlich. Bad Company kennt ihr auch alle. Die waren später auch noch in der WWF als der Orient Express. Und das war ein recht gut geführter Brawl damals in CWA. Den kann man sich auf jeden Fall einmal angucken.
Ja, und natürlich
müssten wir eigentlich die Legende. Einige von denen auch beim Network haben, oder nicht? Von
den Eltern, oder? WWE Network, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie die Sachen von der CWA da mit drin haben. Das weiß ich nicht.
Ja, da müssen wir nachgucken. Also trotzdem, WWE hat ja einen riesigen Katalog inzwischen, auch was kleinere Ligen und ältere Dinge angeht. Ich denke, da kann man bestimmt ordentlich noch was finden von denen. Und sei es auch nur die WWE-Matches oder WWF-Matches da.
Mir fällt gerade nur eine Sache ein. Ich glaube, es war 93, wo sie Doink, also wo sie Clowns waren, gegen Bam Bam und so, glaube ich. Ja. Wie war das? Ja, irgendwie, die zwei und Mo und Mabel, glaube ich. Ne?
Ja, genau, gegen Bam Bam, Bastion Booger und die Hedge Raiders. Mhm. Schlimm.
Das war das. Das sind so Dinge, da haben die Bushwhackers natürlich auch immer dann rausgeholt, wenn es jemanden zu pushen gab oder wenn mal irgendjemand ausgefallen ist oder so. Es ist halt eben sie waren Edeljobber und hatten leider auch nie wirklich große Storylines. Das ist halt eben ein Problem.
Naja, doch, also
Storylines. Und einfach so dieses, wir sind hier. Also
das kannst du so nicht sagen.
Ja,
groß jetzt vielleicht nicht, aber sie waren groß genug, um bei den Pay-Per-Views stattzufinden.
Ja, genau.
Ja, natürlich, weil sie auch die Leute mitgenommen haben, ne?
Aber die Matches waren halt häufig dieselben.
Jetzt habe ich dieses Bild im Kopf, ich glaube, wo Mo mit dem scheiß Dreirad bei dem Match durch den Ring fährt.
Ja.
Und ich glaube, Bam Bam ist mega sauer und nimmt das und schmeißt es raus.
Ich glaube, so Bam Bam verpasst, glaube ich, einen Ghetto Blaster und schmeißt es dann raus.
Aber dann kommt er einfach in den Ring und fährt mit dem Ding, ey, was ein so, guckt euch das Match an. Ja?
Nee, lass das lieber. Das ist ein ziemlicher Letdown, das Match.
Das allein wegen der Szene schon super cool.
Aber 93er Series war generell nicht wirklich die beste aller Zeiten, ganz ehrlich.
Da war viel, viel hin und her geswitche, ne?
Ja, waren ja auch viele Ausfälle da, ne? Alleine die Hart Foundation, jetzt nicht als Hart Foundation, ich glaube die Harts oder wie sie sich nannten, keine Ahnung. Da war ja auch, ich meine, Jerry Lawler sollte der Fädengegner sein. Wer wurde eingesetzt? Shawn Michaels. Also,
ja gut, Lawler musste vor Gericht, ne?
Ja, natürlich, klar, aber das zeigt ja einfach nur, was für ein Problem die Series da zu dem Zeitpunkt hatte.
Ich sehe auch gerade, wer sich mit dem Thema noch mehr beschäftigen will, sie haben eine Autobiografie rausgebracht, noch Ende 2022, The Bushwreckers, Blood, Sweat and Cheers.
Ja, Blood, Sweat and Cheers, ja. Und ja, da beschreiben sie halt natürlich ihren Weg, wie sie dann eben zur WWF gefunden hatten und was sie eben vorher gemacht haben und so weiter und so fort. Und ja, wie sie dann eben von den Hardcore-Jungs letzten Endes zu den Fan-Favorites geworden sind. So, wir sagen für heute auf Wiedersehen, Butch. Und wünschen natürlich der Familie alles Gute und richten unseren Beileid aus. Und verabschieden uns für heute. Bis zur nächsten Sendung.